Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an diesem ersten Sonntag in den Herbstferien. Ein paar sind hier, obwohl sie lieber woanders wären. Ich wünsche euch, dass der Corona-Test irgendwie noch negativ ausfällt und ihr dann auch noch in ein paar Tagen doch noch in Urlaub fahren könnt. Aber schön, dass ihr trotzdem hier seid und ich hoffe, dass auch der Gottesdienst, dass ihr sagt, Mensch, irgendwie war ja doch fast sogar gut, dass wir noch an dem Sonntag hier waren und dass ihr echt was Gutes mitnimmt aus diesem Sonntagmorgen. Keine Ahnung, ob ihr schon mal mit dem Gedankenspiel einhergegangen seid, wie es wohl wäre, einen Schatz zu finden. Als wir in die Mähenstraße gezogen sind, habe ich auch gedacht, wer weiß, vielleicht finden wir ja einen Schatz. Vielleicht finden wir ja irgendwas, keine Ahnung, das Bernsteinzimmer oder irgendwie was anderes, irgendeinen Schatz, wo wir danach steinreich werden. Das wird übrigens auch in Wuppertal vermutet und es gibt Leute, die das tatsächlich in Wuppertal suchen, das Bernsteinzimmer. Schätze suchen, ach, wie das wohl wäre, was zu finden und dann steinreich zu sein. Diesen Sommer haben wir unseren Urlaub auf Korsika gemacht und vor der Nordküste von Korsika wird der berühmte Rommel-Schatz vermutet. Der General, der Nazi-General in Nordafrika, Erwin Rommel, hat wo auch immer in Nordafrika allerhand Zeug geraubt, Gold, Silber, Edelsteine und wollte die nach Berlin schaffen über Korsika. In Korsika wurden sie in wasserdichte Kisten umgepackt und dann sollten sie auf einen Frachter gepackt werden und dann Richtung Festland. Der Schatz ist aber faktisch nie angekommen in Berlin und man vermutet ihn auf dem Meeresgrund vor Korsika. Und immer wieder sind Taucher dort unterwegs, um nach diesem Schatz zu tauchen. Und wenn halt besonders viel gut ausgerüstete Taucher dort auftauchen, dann tauchten auch ganz viele Beamte von der französischen Regierung auf, weil die nämlich genau wissen wollen, was wird da gefunden, weil die nämlich den größten Teil davon gehört dann, glaube ich, der französischen Regierung. Also es gibt heute noch Schatzsucher und das wäre doch richtig schön. Und Jesus vergleicht einmal das Reich Gottes mit einer Schatzsuche. Oder mit einem Schatz, der gefunden wird. Und das war ja so das Thema von Jesus, nicht die Schatzsuche, sondern das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, die Königherrschaft Gottes, das war sein Thema. Wenn du sozusagen den Job wechselst und bei Jesus anheuerst, bei ihm unterschreibst und sagst, okay Gott, ich bin jetzt bei dir, bin ich jetzt angestellt, bei dir mache ich jetzt mit. Und er vergleicht dieses Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, mit ganz vielen Beispielen. Und zwei Beispiele stehen in Matthäus 13, Vers 44. Ich glaube, wir haben hier noch nie drüber gesprochen. Sie sind auch ganz kurz. Lesen wir einmal den Text. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Zwei Beispiele von Jesus. Wie ist das denn mit dem Himmelreich? Und hier gibt es einen großen Unterschied. Der Mann, der über den Acker läuft, vielleicht hat er da gearbeitet, man weiß es nicht, der findet quasi diesen Schatz total zufällig. Er hat eigentlich gar nicht danach gesucht, man könnte sogar fast sagen, der Schatz hat ihn gefunden. Und der Kaufmann, der hat irgendwie nach Perlen gesucht. Der hat irgendwelche Mühen auf sich genommen und geguckt, wo er etwas Besonderes Schönes findet. Und ich glaube, auch bei uns ist das so, da gibt es ein paar Leute, die eigentlich Jesus, den Glauben, nie gesucht haben. Sondern irgendwie ist dir das vielleicht in die Wiege gelegt worden, vielleicht ist dir das irgendwann über den Weg gelaufen, du warst auf einer Freizeit, du warst irgendwie plötzlich in einem Gottesdienst, dich hat jemand angesprochen, dir hat jemand was erzählt und es hat irgendwie dich gefunden. Und es gibt auch Leute unter uns, die sagen, ja, ich habe lange danach gesucht, ich habe viel gelesen, ich habe meditiert, ich habe gebetet, ich habe dort und hier gesucht und nach was wirklich spirituellem, echten gesucht, nach dem Wahren gesucht und viel Mühe gemacht und lange Wege gegangen und jetzt habe ich es endlich gefunden. Fakt ist, beides ist gut. Beides kommt vor und beides ist okay und beides ist manchmal das Leben. Manchmal findet es dich und manchmal hast du lange danach gesucht und es gefunden. Und dann gibt es zwei Gemeinsamkeiten an den Beispielen. Gemeinsamkeit eins, das Reich Gottes hat etwas Verborgenes, etwas nicht Offensichtliches. Der Mann, der über den Acker geht, geht da drüber über den Acker wie vielleicht Hunderte schon vor ihm, wie vielleicht Hunderte schon vor ihm da gearbeitet haben, aber keinem ist dieser Schatz aufgefallen. Oder bei dem Kaufmann, einmal gibt er den Typen, der diese Perle verkauft, und dem ist scheinbar dieser wahnsinnige Wert gar nicht bewusst. Und auch andere Kaufinteressenten sehen die Perle und merken es nicht, was da gerade für einen Wertgegenstand für einen günstigen Preis verkauft wird. Also das Reich Gottes hat einen Wert, der vielen Leuten verborgen bleibt. Und so ist das auch hier, dass irgendwie eine Menge Leute gehen an Jesus vorbei und denken, ja, das ist so ein Sparten, ein Nischenhobby für ein paar wenige Leute, die sich halt dafür interessieren und erkennen gar nicht, was es für einen ungeheuren Wert hat. Und auch das ist nichts Seltenes. Die Menschheitsgeschichte ist voll davon, von verkannten Situationen, von verkannten Menschen, von Momenten und Situationen und Chancen, die verpasst wurden und nicht wahrgenommen wurden. Es gibt sogar Leute, die sind eigentlich fast nur deswegen bekannt, weil sie die Chance ihres Lebens total versaut haben. Mein Lieblingsbeispiel, ich habe ihn ja auch schon mal genannt, ist Dick Rowe, der Leiter der Abteilung A&R bei Decca Records. Er ist der Mann, der im Jahr 1962, und dafür ist er eigentlich auch das Einzige, wofür er, glaube ich, bekannt ist, der die Beatles abgelehnt hat. Sie haben sich da vorgestellt und haben um einen Plattenvertrag gebeten. Und er ist zu seinem Chef gegangen, Mr. Epstein hieß er, und hat gesagt, ich habe sie abgelehnt mit der Begründung, Gitarrenbands geraten aus der Mode, Mr. Epstein. Die erfolgreichste, bahnbrechendste Band der 60er Jahre auf dem Silbertablett serviert bekommen und sie abgelehnt zu haben. Kaiser Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, seine Einschätzung zur Zukunft, ganz berühmtes Zitat, ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Der Apple-Gründer Steve Jobs berichtet so ein bisschen über seine ersten Schritte im Geschäftsleben. Und er hatte einen ersten Computer gebaut und stellt sich bei der Firma Atari vor. Alle, die in den 80ern groß geworden sind, kennen auch die Firma Atari, diese Spielkonsole. Und er geht dahin, Steve Jobs, der Gründer von Apple. Und er berichtet Folgendes. Wir gingen zu Atari und sagten, hey, wir haben hier dieses tolle Ding, teilweise sogar aus ihren Teilen gebaut. Wollen Sie uns vielleicht finanziell unterstützen? Oder vielleicht übergeben wir Ihnen einfach den Rechner. Ganz einfach. Wir wollen nur dabei sein. Zahlen Sie uns ein Gehalt und wir arbeiten für Sie. Und Atari sagte, nein. Atari hat sich 1996 in einer Fusion, sind sie aufgegangen, haben 80% der Belegschaft entlassen und auch die Produktion von Videospielen eingestellt. Und scheinbar die übernehmende Firma war nur an einigen anderen Dingen wie Geldreserven und anderem interessiert. Da hast du einen der innovativsten Leute, der mit einem Angebot vor deiner Tür steht, sagt, darf ich mitmachen? Und du schickst ihn weg. Ist das nicht krass? Sie gingen dann weiter zu Hewlett-Packard und haben auch hier gesagt, ey, dürfen wir bei euch mitmachen? Und bekommen dort zu hören, wir brauchen euch nicht. Ihr habt ja noch nicht mal einen College-Abschluss. Apple, eine Monsterfirma mittlerweile. Zwei Beispiele noch, einfach weil es mir so viel Spaß macht und ich so einfach so cool finde, wie sehr wir uns täuschen können. Das ist einfach irre. 26th Century, die große Filmgesellschaft, Filmproduktion, habt ihr sicher schon mal gesehen, vor Filmen, so immer so die Werbung, Kinofilme herstellen. Und 1949 sagte der Chef von denen zum Thema Fernsehen, der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren. Oh, wie kann man sich irren? Ich könnte euch noch ganz viele erzählen, ganz viele schöne Highlights. Richtig gut fand ich auch noch, ich habe ganz viele gestrichen, aber richtig gut fand ich auch noch, kennt ihr Lang Lang? Jawohl, kennt ein paar. Ist der Bruder? Nein, okay, es bietet sich an für schlechte Witze, die lasse ich jetzt mal weg. Lang Lang ist ein Star-Pianist aus China, der im Jahr 130 Konzerte gibt und angeblich seine Finger für 30 Millionen Euro versichert hat. Er gilt als Genie, ich kann das nicht beurteilen, aber er ist sehr, sehr bekannt. Und als er 9 Jahre alt war und hatte Klavierunterricht, sagte seine Klavierlehrerin zu ihm, du hast kein Talent. Es macht keinen Sinn, dich weiter zu unterrichten. Und wenn das Zitat ist von dir als Klavierlehrerin, mit der du in die Geschichte eingehst, dann ist das eigentlich traurig, weil du hast einen riesen Schatz vor der Nase gehabt und hast ihn nicht erkannt. Und ich glaube, dass das mit Jesus halt auch so ist, dass viele den Wert der Sache nicht erkennen. Und manchmal ist es ja irgendwie auch klar, Kirche macht so viel falsch und tolle Christenvorbilder scheitern fürchterlich und man denkt sich, oh okay, das, wenn die scheitern, dann kann an der Sache mit Jesus eigentlich doch nicht so viel dran sein und ist das überhaupt so richtig? Und ja, aber ich glaube, dass viele von euch das eigentlich ganz tief im Herzen wissen, dass es nicht hier irgendwie so ein skurriles, krudes Hobby ist, so als Nische, sondern dass es um etwas absolut Hammer, Gutes und Wertvolles, elementar Wichtiges geht. Zweite Gemeinsamkeit in den beiden Beispielen. Zweite Gemeinsamkeit ist, beide müssen alles verkaufen, um den Acker zu kaufen mit dem Schatz oder um die Perle zu kaufen. Alle verkaufen alles. Alle gehen all in. Und mit dem Reich Gottes, wenn du dabei sein willst, wenn du das haben willst, dann musst du irgendwie all in gehen. Alles investieren. Ja, und das ist so ein bisschen so ein Punkt, ja, aber muss das denn alles sein? Reicht es denn nicht, wenn ich so ein bisschen was gebe oder so ein bisschen mich dem anschließe? Ich möchte ja auch irgendwie, ja, so eine, selbst bei der Geldanlage spricht man ja von Risikostreuung und nicht alles auf ein Pferd setzen, nicht alles auf eine Karte setzen, das ist zu riskant, das macht man nicht. Und keine Ahnung, von meinem Naturell möchte ich dir sagen, naja gut, dann halt nur ein bisschen. Dann mach halt so ein bisschen Jesus, also besser, als wenn du gar nicht dabei bist. Besser, du bist so ein bisschen dabei, als gar nicht dabei. Und ich glaube, dass das auch irgendwie nicht ganz falsch ist. Dass das auch irgendwie besser ist, irgendwie anzufangen, klein anzufangen und es größer werden zu lassen. Vieles läuft in Prozessen ab in unserem Leben. Und geht mal hoch und mal runter. Und auch manchmal sind auch die 40%, die du geben kannst, sind deine 100%. Und doch geht's irgendwie trotzdem um alles. Der Perlenkäufer verkauft alles, was er hat, um die Perle zu kaufen. Und der Schatzfinder verkauft, freut sich so sehr, was er gefunden hat, dass er alles verkauft, um den Acker zu kaufen. Das letzte Mal, als sich mein Leben, als sich alles in meinem Leben verändert hat, das war vor Freitag, also jetzt kommenden Freitag, sind es genau 18 Jahre her. Vor 18 Jahren hat sich mein Leben komplett verändert. Anne und ich sind zum ersten Mal Mama und Papa geworden. Vor 18 Jahren. Krass, oder? Und es hat sich alles geändert. Und keine Ahnung, vielleicht hast du mich in diesen 18 Jahren irgendwann mal vielleicht auch so wie ein Jammerlappen irgendwo sitzen gesehen oder dich mit mir unterhalten. Und wenn nicht, dann stell es dir einfach mal vor, ich hätte so gejammert, was ich natürlich nie getan habe, aber vielleicht hätte ich es getan und hätte gesagt, oh Mann, die Nächte, ich kann gar nicht mehr schlafen. Ich bin so fertig. Keine Nacht mehr durchschlafen. Ach, was wäre doch in meinem Leben schön, wenn ich nicht diesen Preis hätte bezahlen müssen, dass ich nicht mehr durchschlafen kann. Und was das an Geld kostet, es gibt sogar Berechnungen, was ein Kind dich kostet an Kohle. Es kostet dich, man könnte fast sagen, es kostet dich alles. Also und dann, wenn du noch drei hast, dann ist es ja noch mehr. Also es gibt richtig gruselige, man kann das mal googeln, wie viel kostet ein Kind. Oder, ach, was könnte ich jetzt für tolle Urlaube machen und nicht Fan auf dem Bauernhof. Oder was könnte ich für Filme gucken, die mich wirklich interessieren und nicht, keine Ahnung, Winnie Pooh gegen Ferkel. Und meine Wohnung sieht anders aus und die Regale, irgendwann fängt man an, alles, was unten steht, hochzuräumen, damit es nicht alles runtergeschmissen wird und alles klebt und es ist dreckig und die Essgewohnheiten ändern sich. Alles ändert sich. Und keine Ahnung, stell dir einfach vor, ich sitze da und jammer, ach, mein Leben ist so furchtbar. Alles hat sich verändert. Alles ist hin. Dann hättest du vielleicht in einem weisen Moment gesagt, du Trottel. Guck doch nicht nur, was es dich gekostet hat. Guck doch mal, was du gewonnen hast. Was du gewonnen hast. Wie super das ist. Wie geil das ist. Das ist doch eigentlich das Beste, was dir passieren konnte. Wie schön ist das? Und so möchte ich euch auch echt Mut machen, nicht nur darauf zu gucken, oh, Christian, das kostet so viel. Ja, Jesus hat irgendwie will Einfluss plötzlich auf meine Finanzen haben. Jesus will Einfluss auf meine Beziehung haben. Jesus will Einfluss auf meinen Job haben, in meiner Wohnungseinrichtung, in meiner Urlaubsgestaltung. Muss das denn immer alles sein? Aber hey, du gewinnst alles. Es ist der größte Schatz. Wir gewinnen alles dadurch. Gott ist mein Papa, Jesus ist mein Freund, Jesus ist mein Retter, mein Erlöser, ich habe ewiges Leben. Wir sind gesegnet mit allen himmlischen Segnungen, sagt die Bibel. Und es hat eine Menge Vorteile. Und es kann uns total helfen. In unserem Leben müssen wir ja viele Entscheidungen treffen. Manche sagen ja sogar, wir sind die Summe unserer Entscheidungen. Entscheidungen treffen, oh, ist schwierig, so viele Entscheidungen jeden Tag. Und wir können uns irgendwie auch nicht entscheiden, wir müssen uns entscheiden. Und Entscheidungen treffen ist schwierig. Manchmal. Manchmal aber auch leicht. Schwierig ist es, wenn die Dinge, zwischen denen wir uns entscheiden müssen, ungefähr den gleichen Wert haben. Uli, Jean und ich, wir waren am Donnerstag lecker essen. Und dann guckt man die Speisekarte durch und denkt sich, ah, nehme ich jetzt einen Burger? Nehme ich das Eifel-Schwein-Schnitzel? Oder nehme ich den Hirschgulasch? Das klingt alles so gut, man kann sich kaum entscheiden. Ich habe dann den Hirschgulasch genommen und ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Oder man kauft ein Auto und sagt, ah, da ist zwar eine kleine Beule, aber dafür ist der Preis günstiger und hier habe ich noch eine Garantie oder das Auto hat noch einen beheizten Rückscheinwerfer oder irgendwie sowas. Also man guckt so ein bisschen, welche Vor- und Nachteile gibt es irgendwo und wie entscheidet man sich und man braucht da relativ lange, ist relativ schwierig. Wenn die Dinge ungefähr den gleichen Wert für dich haben, ist das nicht easy. Aber angenommen, ich nehme jetzt mal dich, Dirk. Stell dir vor, ich würde jetzt eine Knarre dabei haben, habe ich natürlich nicht, und würde dir die an die Schläfe halten und sagen, du hast jetzt die Entscheidung, willst du jetzt leben oder willst du jetzt sterben? Wofür entscheidest du dich? Nö? Ja, also entweder oder, da kann man nicht nö sagen. Leben oder sterben? Sterben, sagt er. Du machst mein Beispiel kaputt. Ich wette, wenn ich jetzt wirklich eine Pistole dabei gehabt hätte, ich hoffe, es ist nicht so pessimistisch, also du bist ja eigentlich ein Optimist. Nein, also normalerweise hätte er gesagt, ja, leben. Natürlich. Das ist ja wohl ganz klar. Da muss ich gar nicht lange überlegen. Also einfach aus dem Bauch heraus leben. Oder angenommen, Eisi, ich nehme dich mal als Beispiel. Stell dir vor, der Eisi ist Verlagskaufmann, das weiß ich. Und ist mittlerweile so hier für auch digitale Marketing, so, nee, nicht Marketing, digitale Medien. Also irgendwas mit dem Internet, ja, macht er. Und angenommen, du müsstest jetzt deinen Job da beenden, wo du jetzt arbeitest, und du hättest zwei neue Jobangebote. Hier, keine Ahnung, wärst jetzt zum Beispiel irgendwie Marketing-Mitarbeiter im Remscheider Rathaus und du könntest dir aussuchen, ob du in dem Büro arbeiten willst oder im Büro Nummer B. Gleiche Arbeitszeiten, eigentlich auch gleiche Tätigkeit, gleiche Kollegen, gleicher Chef. Aber der eine Job 10 Euro die Stunde, der andere Job 80 Euro die Stunde. Mal so ganz aus dem Bauch raus, wofür würdest du dich entscheiden? Also der Eisi will mir das Beispiel nicht kaputt machen. Er würde sich tatsächlich für die 80 Euro entscheiden. Ganz schnell, das fällt uns leicht, wenn es... Und ganz, wenn wir wissen, wenn Dinge für uns einen ganz unterschiedlichen Wert haben, dann fällt die Entscheidung leicht. Und ich glaube, wenn wir wissen, wie wertvoll das ist, was wir daran haben, dann fällt es uns leichter, die richtige Entscheidung zu treffen. Wie ist die Wertigkeit in den Dingen? Welchen Wert messen wir den Dingen zu? Der Leiter der größten christlichen Kirche, also er war mal der Leiter der größten christlichen Kirche, die ist in Seoul in Südkorea mit 1 Million Mitgliedern. Und bei denen in der Gemeinde war irgendwie die persönliche tägliche Gebetszeit mega, mega wichtig. Das hatte überhaupt in der ganzen, das gab es eine starke Betonung da drauf. Ich schätze mal, gibt es immer noch. Und dieser Mann, Yonggi Cho heißt er, hatte auch selber in seiner persönlichen Gebetszeit eine große Priorität eingeräumt. Und er hat seine Sekretärin angewiesen, wenn er seine Gebetszeit hat, dann macht er die Tür zu, stellt sein Telefon ab und es gibt keinen Grund, ihn deswegen zu stören. Es gibt keine höhere Priorität, es gibt nichts, was jetzt wichtiger wäre. Und es ist wohl auch vorgekommen, dass der Präsident vom Land Südkorea angerufen hat, weil er natürlich ein Multiplikator ist mit 1 Million Mitgliedern seiner Kirche, und gesagt hat, ich muss mal ganz dringend den Pastor sprechen. Ganz dringend, es ist eine ganz wichtige Frage. Und auch der bekam zu hören, nein, unser Pastor hat gerade einen wichtigeren Termin. Ist gerade am Beten. Wenn ich mal so ein bisschen sage, wie ich manchmal bete, dann sitze ich da, bete ein bisschen und dann macht es bing, bing, bing. Oh, eine Nachricht bei WhatsApp. Ich guck mal eben. Ach, ich schreibe auch mal eben zurück. Dann bete ich wieder und dann wieder bing, bing, bing. Ah, ich guck mal eben. Ich glaube nicht, dass das so besonders schlimm ist. Ich glaube auch nicht mehr, dass das unbedingt Sünde ist. Aber ich glaube, dass es manchmal, ja doch, ich glaube schon, dass es manchmal irgendwie, ja, fast schon irgendwie Sünde ist. Also es ist irgendwie manchmal schon irgendwie auch ausdrückt, was ist jetzt gerade wirklich wichtig? Wo ist gerade der höhere Wert? Ist das so wichtig, da sofort zu reagieren? Natürlich nicht. Ich glaube, dass das gut ist, sich dem hinzugeben. Gut ist, den Wert zu erkennen des Reiches Gottes. Und dass sich am Ende rausstellen wird, wenn du alles da auf diese Karte gesetzt hast, dass du es richtig gesetzt hast. Dass du nicht am Ende bekannt wirst wie Dick Rowe, der die Beatles abgelehnt hat. Nicht wie Kaiser Wilhelm, der das mit dem Automobil unterschätzt hat. Nicht wie die Firma Atari pleite gehen wirst, weil du, und auch, obwohl du Bombenmitarbeiter im Angebot hattest. Sondern ich glaube, dass du auf der Gewinnerseite stehen wirst. Ja, ich möchte diese Beispielgeschichte gerne auch noch euch eine andere Bedeutung von dieser Geschichte auch noch gerne erzählen. Jesus erklärt dieses Beispiel nicht. Also zumindest steht es nicht in der Bibel, seine Erklärung, was er damit meint. Er sagt nur, das Reich Gottes, also meine Sache, ist so wie dieser Schatz, ist so wie diese Perle, hat etwas damit zu tun. Und deswegen, weil er es selber nicht erklärt, müssen wir ja quasi eine Erklärung finden. Was hat er damit gemeint? Und eine andere Erklärung, ich glaube, sie ist genauso richtig und wahr, ist, dass Jesus der Kaufmann ist. Dass Jesus der Kaufmann ist, der über den Markt geht und nach besonders wertvollen Perlen sucht. Und dann freut er sich, dass er eine gefunden hat. Und er geht hin und verkauft alles, was er hat. Und setzt alles auf eine Karte. Er geht all in, um diese eine Perle zu haben. Und diese eine Perle bist du. Und das heißt es genauso. Jesus fordert nichts, was er nicht selber auch schon getan hat. All in zu gehen, alles für dich zu riskieren. Ich möchte es gerne nochmal zusammenfassen. Kann der Stevie schon mal nach vorne kommen? Zusammenfassung. Hey, was können wir daraus lernen? Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Hey, es kann sein, dass es dich gefunden hat, die Sache mit dem Reich Gottes. Und du bist irgendwie so reingeboren, reingestolpert, was auch immer. Oder es kann sein, dass du es gefunden hast. Es ist manchmal verborgen und manchmal irgendwie gar nicht so, uns gar nicht so bewusst, wie wichtig das ist. Es kostet dich alles. Aber es ist der größte Schatz. Denk vielleicht nochmal, und ich bin ein glücklicher Papa. Ich würde sagen, ich bin maximal zufrieden mit der Situation. Es ist der größte Schatz. Schau in erster Linie auf den Gewinn, nicht nur auf die Kosten, sondern schau, was du dadurch hast. Und es hilft dir, wenn das groß wird in deinem Leben, richtige und gute Entscheidungen zu treffen. Und letztendlich, du bist Gottes Schatz. Du bist seine Perle. Amen.